Ja, gelobt seist du, unser Gott. Und wenn wir jetzt gemeinsam diese Tage beginnen, dann soll dein Name das Erste sein. Und wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken, dass du da bist. Und dass wir davon ausgehen dürfen, dass du in diesen Tagen wirksam in unserer Mitte bist. Und wir bitten dich auch von ganzem Herzen darum, dass das so ist. Denn diese Tage bekommen dann ihr Gewicht und bekommen dann ihre Bedeutung und dann ihren Tiefgang, wenn du mit reinkommst. Und das ist unser Wunsch und unser Gebet am Anfang dieses Abends. Danke, dass du jeden von uns kennst, dass alle Umstände, alle Situationen, alles dir bekannt ist und wir offen vor dir sind. Und jetzt bist du da und machst das Deine draus und wir geben dir die Ehre. Du bist ein wunderbarer Gott, reich an Barmherzigkeit und Treue, voll von Heiligkeit und Liebe. Anbetung gebührt dir. Amen.
Am ersten Abend muss man noch immer so richtig ankommen, oder? Viele sind vielleicht in Gedanken noch zu Hause. Habe ich dir alles gut zurückgelassen? Sind die Kommandos richtig verstanden worden, was da alles laufen muss? Und wenn man allein ist, vielleicht habe ich die Waschmaschine abgedreht, habe ich Fenster alle zugemacht. Naja, ich hoffe, dass Sie das jetzt mal ruhen lassen können. Kann man eh nichts mehr machen. Gell? Kann man sich freuen, auf was heute kommt. Und ich will versuchen heute Abend, wir werden es nicht allzu lang machen, denn Leute sind müde und da kann man auch nicht so viel mehr aufnehmen. Auch keine Sorgen, wenn ihr nicht ganz mitkommt, denn das, was heute Abend kommt, das kommt in den nächsten Tagen dann immer wieder zurück. Es soll eine Einführung in unser Thema Jakob sein. Er war der dritte der Erzväter oder der Patriarchen Israels. Die Geschichte von diesen drei Patriarchen, das waren ja Abraham, Isaak und Jakob, fängt an in 1. Mose 12, also im ersten Buch der Bibel. In 1. Mose 12 wird Abraham von Gott gerufen, um seine Heimat zu verlassen, seine Koffer zu packen und sich auf den Weg zu machen. Und die Geschichte der drei endet in 1. Mose 50 mit dem Sterben und der Beerdigung von Jakob. Abraham, Isaak und Jakob von 1. Mose 12 an bis 1. Mose 50. Und dann nach Jakobs Tod geht die Geschichte weiter und dann sind es die 12 Söhne Jakobs, über die Gott weiterhin seine Pläne verwirklicht. Wir befinden uns in diesen Tagen also in dem ersten Buch der Bibel. Und dort beginnt Gott dreimal etwas Neues. Es gibt dreimal einen Neuanfang in dem Buch 1. Mose. Natürlich, das erste Mal ist der Anfang aller Dinge gewesen. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und vieles mehr. Und der Höhepunkt in seinem Schöpfungswerk sind die zwei Menschen gewesen, die er nach seinem Bilde geschaffen hatte. Sie sollten die Erde bewahren und sie bevölkern. Adam, der erste Mensch, und seine Frau Eva. Und zu Beginn der Geschichte dieser Welt und der Menschen spricht der Herr mit Adam und segnet ihn. 1. Mose 1, Vers 28. Und dann pflanzt der Herr im Osten in Eden einen wunderschönen und fruchtbaren Garten, das Paradies auf Erden, sorgfältig vorbereitet für die ersten Bewohner. Adam und Eva dürfen da ihr Leben leben und es genießen, nur eins dürfen sie nicht. Es gibt einen Baum, der Erkenntnis des Bösen und des Guten, und Gott sagt, da sollen sie nicht davon essen, 1. Mose 2, 15 bis 17. Und dann geht es schief, denn die ersten Menschen wollen gerade das, was Gott nicht für sie gemeint hat, was ihnen nicht gegeben oder genehmigt wurde. Man kann es eigentlich auch so sagen, dass die, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden, mehr als das wollten. Sie wollten Gott nicht nur ähnlich sein, sie wollten ihm gleich sein. Und da hat das Problem angefangen. Sie wollten Gott nicht ähnlich sein, sie waren nach seinem Bilde geschaffen, sie wollten ihm gleich sein. Und dann werden sie vom Teufel verführt und essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann geschieht gerade das, was Gott ihnen ersparen wollte. Sie lernen das Böse kennen, das bisher nicht war. Und das Böse dringt auch direkt in ihr Leben ein und sie werden das nicht mehr los. Und der Ungehorsam von Adam und Eva führt dazu, nicht nur, dass ihre persönliche Beziehung zu Gott und auch zueinander gestört ist, sondern es geht dann auf die nächsten Generationen, geht es weiter. Sie selbst müssen das Paradies verlassen und schon bald kommt es zu einer nächsten Sünde. Einer ihrer Söhne bringt seinen Bruder um. Es hat so gut angefangen. Aber was schiefgegangen ist, zieht dann seine Kreise. Die Konsequenzen sind enorm. Wir lesen dann schon in 1. Mose 6, Vers 5, dass das Böse auf dieser Erde immer mehr zunimmt und dass Gott bereut, dass er Menschen geschaffen hat. Schon eine Aussage, oder? In 1. Mose 6, 5. Und dann lesen wir in 1. Mose 6, 7, dass Gott seine Geschöpfe, Menschen und auch Tiere vernichten will. Und dann folgt die Sintflut. Auch das, die Sintflut, ist der Beginn einer neuen Geschichte oder Phase. Es ist auch wieder ein Neuanfang. Gott fängt neu an mit Noah und seinen Söhnen. Und so wie er zu Beginn der Geschichte mit Adam gesprochen hat, so spricht er jetzt mit Noah und der baut in Gehorsam an Gott eine Arche und er wird gerettet, er überlebt die Sintflut mit seiner Frau und seinen drei Söhnen und Schwiegertöchtern. Und in 1. Mose 9 segnet Gott dann Noah und seine Söhne und schließt einen Bund mit ihnen. Das war der zweite Neuanfang. Und dann geht es zum zweiten Mal schief, denn in 1. Mose 11, Vers 1, ich weiß, es geht sehr schnell, aber wir machen eben ein paar Riesenschritte. In 1. Mose 11, Vers 1 lesen wir, dass die ganze Erde eine einzige Sprache und dieselben Worte hatte. Das hört sich natürlich toll an, aber dann kam der Stolz. Die Menschen streben danach, Gott gleich zu werden, wieder die alte Geschichte. Und sie nehmen sich vor, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht. Sie wollen sich Ruhm einbringen und ein Denkmal für sich machen. Der autonome Mensch, der Gott nicht mehr braucht. Aber Gott greift ein und er bringt Verwirrung, er zerstreut die Menschen über die ganze Erde, Vers 8 in 1. Mose 11, und schafft einen Neubeginn. Das dritte Mal, dass etwas Neues beginnt, und zwar in 1. Mose 12. Schöpfung, Noah und jetzt kommt Abraham. Man kann auch sagen Adam und Eva, Noah, jetzt kommt Abraham. Denn nach der Schöpfung, nach der Sintflut, wird jetzt ein Mann von Gott gerufen, durch den er Neues schaffen will. Und dieser Mann ist Abraham, der erste der drei Erzväter. Er ist die zehnte Generation nach Sem und Sem war der älteste Sohn von Noah. Und wie es vorher der Fall war bei Abraham und auch bei Noah, spricht auch diesmal Gott persönlich zu einem Menschen. Und er sagt Abraham in 1. Mose 12, Vers 1, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Er muss sich auf dem Weg machen. Er lebt zu dieser Zeit, Abraham, in Mesopotamien, das ist das heutige Südirak. Er ist 75 Jahre alt und seine Umwelt ist eine heidnische, eine polytheistische. Es gibt mehrere Götzen. Sowohl Ur, wo er herkommt, als Haran, wo er später hinzieht, sind Zentren der Mondanbetung. Und Abrams Vater Terach, der ein Götzendiener war, ist wahrscheinlich auch ein Mondgottanbeter gewesen. Und aus dieser Welt ruft Gott Abraham, um durch ihn und mit ihm Neues zu beginnen. Josua 24, 2 bis 3, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms wohnten eure Väter von Urzeiten an. Terach, der Vater Abrahams, und der Vater Nahors und dienten anderen Göttern. Da holte ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms. Es wird ein Mensch abgeholt. Es ist faszinierend, oder? Es wird ein Mensch abgeholt, durch den Gott Neues anfangen will. Und das macht auch die Geschichte von Abraham, wie die Geschichte von Isaac, wie die Geschichte von Jakob, nicht nur eine Menschengeschichte, es ist Gottes Geschichte. Es ist Gottes Geschichte. Und er fängt seine Geschichte jetzt neu an mit einem Mann und die Geschichte ist bis heute nicht abgeschlossen. Es ist eine Heilsgeschichte. Die Geschichte von Abraham, Isaac und Jakob hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Es geht darum, dass Gott retten will, was verloren ist. Darum geht es. Er will die Menschen zurückbringen in die Gemeinschaft mit ihm. Und dann offenbart sich Gott an Abraham in 1. Mose 17 und schließt einen Bund mit ihm. Man soll dich nicht mehr Abraham nennen, sondern du sollst Abraham heißen. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt, oder du wirst zum Stammvater vieler Völker. Vers 8. Ich will dir und deinen Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Es ist eine zweifache Verheißung. Aus Abraham wird ein großes Volk erstehen, sogar viele Völker. Er wird der Vater vieler Völker sein, und es ist ein Land für seine Nachkommen vorgesehen. Das Land, wo ihr dann zuerst als Fremdling wohnen werdet, das ist euer Land. Und diese Verheißung ist ganz faszinierend, wird später an Isaac bestätigt, wird später auch an Jakob bestätigt. Die kommt immer wieder zurück. Und das macht es eigentlich schwer zu verstehen, dass Abraham dann kinderlos bleibt. Du wirst der Vater vieler Völker werden. In 1. Mose steht ein verzweifelter Mann vor Gott, das ist Abraham, der schwer darunter leidet, dass seine Frau kinderlos geblieben ist und er auch. Und er sagt Gott, du hast mir keinen Samen gegeben. Und dann verspricht Gott ihm einen Sohn und er sagt auch, dass dieser Sohn bzw. seine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, wo sie nicht hingehören, dass das 400 Jahre dauern wird. Das geht dann um die Zeit, wo Gottes Volk in Ägypten lebt, dass sie gedemütigt werden, und dass sie trotzdem zu einem großen Volk werden werden. Alles hat seinen Sinn. Nichts ist Zufall, was jetzt dann noch nach dieser Geschichte in dieser Welt, in der Bibel geschieht. Abraham nimmt Gottes Botschaft an. Er glaubt, aber es folgt keine Schwangerschaft. Und dann organisieren Abraham und Sarah das selbst und zeugt Abraham ein Kind bei Sarahs Sklavin Hagar. Es ist Ishmael, der später mit seiner Mutter weggesandt wird, weil Sarah dann mit 90 Jahren doch den verheißenen Sohn bekommt. Es wird Isaac geboren. Und wir kennen die Geschichte, dass Gott dann Abraham hart auf die Probe stellt in 1. Mose 22. Er soll Isaac töten und opfern. Und der Herr, Gott, sorgt dann dafür, dass anstatt Isaac ein Widder da ist, der geopfert werden kann, dann heißt es auch, der Herr wird sorgen. Ja, dann sehen wir, dass sich in Isaaks Leben, also bei dem Sohn von Abraham, einiges wiederholt. In 1. Mose 28 zieht Isaak während einer Hungersnot nach Gera. Wir wissen, dass Abraham während einer Hungersnot nach Ägypten gezogen ist. Es gibt immer auch wieder Unfruchtbarkeit bei Frauen, die Gott eben von den Männern, die Gott dann einsetzen und gebrauchen will in seinem Plan. Und das hat alles seinen Sinn, denn es geht darum, dass man sieht, was hier geschieht, ist kein Menschenwerk, es ist Gottes Werk. Es ist Gottes Geschichte, Gottes Werk. Ja, auch bei Rebekka und Isaac geschieht dann das Wunder, dass sie nach einer Zeit von Unfruchtbarkeit, 20 Jahre, Zwillinge bekommen. Und das sind dann Jakob und Esau. Und dann wird wieder später an Jakob auch die Verheißung an Abraham bestätigt. Gott spricht immer wieder, ich bin der Herr, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams und Gott, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Die alte Verheißung dreimal wiederholt. Abraham, 1. Mose 17, 5 bis 8. Abraham, 1. Mose 17, 5 bis 8. Isaac, 1. Mose 26, 2 bis 6. Dieselbe Verheißung. Jakob, 1. Mose 28, 13 bis 14. Abraham, 1. Mose 17, 5 bis 8. Isaac, 1. Mose 26, 2 bis 6. Und Jakob, 1. Mose 28, 13 bis 14. Also ich sagte schon, wir begegnen diese drei Patriarchen oder Erzväter von 1. Mose 12 bis 1. Mose 50, wenn ihr mal Zeit übrig habt. Oder denkt, was soll ich heute Abend im Bett, was kann ich noch lesen? Da wären das die Kapitel. In 1. Mose 50, Vers 24 stehen dann zum ersten Mal die Namen Abraham, Isaak und Jakob nebeneinander. Dann ist Jakob gestorben, sein Sohn Josef steht kurz vor seinem Sterben. Die Nachkommen Abrahams haben sich stark vermehrt, leben in Ägypten, werden dort unterdrückt. Und dann sagt Josef in Vers 24, Gott wird euch heraufführen aus diesem Land, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Auch im Neuen Testament finden wir immer wieder diese drei, die werden immer wieder erwähnt. In Apostelgeschichte 3,13, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Jesus ist ja auch biologisch gesehen ein Nachkomme von diesen drei Männern gewesen. Wie gesagt, wir machen es nicht spät, Sie müssen noch richtig ankommen, darum schauen wir uns kurz 1. Mose 24 an. Darin geht es um die zwei Menschen, die die Eltern von Jakob und Esau werden. Es geht hier um die Suche nach einer Braut für Isaak und dann auch, es geht dann auch um die Begegnung von Rebekka mit ihrem Bräutigam Isaak. Es ist eine arrangierte Ehe. Aber nicht so, wie wir das, uns das vorstellen, es ist eine Ehe, die im Himmel arrangiert wird. Und wenn man dieses Kapitel liest, wahrscheinlich zu lang für heute Abend vielleicht, dann sieht man, dass diese Brautsuche von Gebet getragen wird. Und dass Abraham auch ganz klar ist, er beauftragt seinen Knecht, um eine Braut zu suchen. Und dieser Knecht muss schwören, Vers 3 in Kapitel 24, schwöre mir, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Der liebe Sohn ist übrigens schon 40 Jahre alt. Aber sie hat eine Braut für ihn gesucht. Und die Braut soll nicht aus den heidnischen Völkern kommen. Da ist Abraham ganz klar. Der Knecht hat ein bisschen Zweifel. Vers 5, vielleicht will die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Und Abraham sagt, hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Das ist eine Glaubensaussage. Der Mann will gehorsam sein. Er hat sein Land verlassen, er ist Gott nachgefolgt und er weiß, dass es Verheißungen gibt und er will nichts tun, dass diese Verheißungen dann im Wege stehen würde. Er will gehorsam sein. Er will sozusagen mit Gott mitarbeiten. Er will ganz klare Sachen machen von Anfang an. Wenn die Frau dir aber nicht folgen wird, will, so bist du entbunden von dem Eid. Dann wird geschworen, dann nimmt der Knecht in Vers 10 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und allerlei Güter seines Herrn und er macht sich auf und geht nach Aram nach Rahim zu der Stadt Nahors und da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei einem Wasserbrunnen am Abend, zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Bei Brunnen geschieht immer Spannendes in der Bibel oder Romantisches. Da wird jemand berufen, da trifft jemand seine zukünftige Frau, das ist dann hier auch so. Aber das Tolle ist, dass der Knecht hier anfängt mit Gebet. Er ist da bei einem Brunnen und jetzt sagt, ach Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweis Gnade an meinem Herrn Abraham. Und dann bittet er Gott um ein Zeichen. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen, wenn nun ein Mädchen kommt. Zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und sie spricht, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast.
Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Das ist so immer was mit den Zeichen, gell? Das kann auch gefährlich sein. Aber es geschieht hier einiges, wo wir sehen, dass der Herr die Sache in seiner Hand hat. Der Knecht ist ja in Abhängigkeit von Gott weggezogen. Zu Hause wird gebetet, da bin ich mir auch sicher. Und Gott wird das Ganze jetzt lenken. Da kommt jetzt schon die Rebekka in Vers 15, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Naas, des Bruders Abrahams war. Kompliziert, oder? Wenn ihr müde seid, kommt ihr nicht mehr mit. Aber Rebekka war die Tochter, Moment, die Tochter Betuels, der Sohn der Milka, der Frau Naas. Nahor war der Bruder von Abraham. Und damit war Rebekka, helft mir, ist für mich auch ein bisschen spät. Es steht ja hier, verstehen wir, oder? Wir kommen noch. Die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Naas, des Bruders Abrahams war. Und sie trug, bitte? Siehst du, was würden wir ohne dich machen? Du hast letztes Jahr auch den Puzzle, das Puzzle geschafft. Sag's noch einmal laut. Enkel Nahor war der Bruder von Abraham. Okay, alles klar. Sie war ein schönes Mädchen, auch wichtig. Eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Und dann kommt der Knecht und macht das, wofür er gebetet hat. Er sagt, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und er hat ja gebetet, sie soll so und so antworten. Sie macht das genauso. Sie sprach, trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben, hatte er auch gefragt. Sie eilte, leerte den Krug aus in die Tränke, lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann, der Knecht, war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Er hat noch auf die innere Bestätigung Gottes gewartet, hat nicht gleich gejauchzt, so habe ich das gemeint, so ist das, ist noch einen Moment stiller gewesen. Und dann nimmt er einen goldenen Ring, Vers 22, einen halben Schekel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer und sprach, sage mir doch, wessen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Und jetzt stellt sie sich vor. Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug, um zu übernachten. Und was macht jetzt der Knecht? Er neigte sich und betete an vor dem Herrn. Und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder, der Familie, der Verwandte meines Herrn geführt. Geschieht doch oft, oder, dass wir für etwas beten und wenn unser Gebet erhört wird, dass wir einfach so froh sind, dass wir vergessen, Gott zu danken. Und er nimmt sich Zeit. Er neigt sich und betet an vor dem Herrn. Er nimmt sich Zeit, so ein Knecht wünscht man sich. Und die Tochter lief, berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen. Als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hatte, die sprach so und so hat der Mann zu mir geredet, da ging er zu dem Mann und siehe, der stand bei den Kamelen am Brunnen und er sprach, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. Hört sich toll an. Später werden wir Laban ein bisschen besser kennenlernen. Er wird ja der Schwiegervater von Jakob, natürlich, er wird der Schwiegervater von Jakob und wir werden ihn kennenlernen, er ist nicht so nett, ich denke, er hat hier vor allem auch das alles gesehen, was der Knecht bei sich hatte, und das war Reichtum, das wäre viel. Er nimmt den Mann ins Haus, der Knecht von Abraham, zäumt die Kamele ab, gibt ihnen Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die mit ihm waren, und er setzte ihm zu essen vor. Und er sprach, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Er hatte ja einen Auftrag. Und dann stellte sich vor, ich bin ein Knecht Abrahams. Und der Herr, Gott, hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist, denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Und dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, in ihrem Alter meinem Herrn einen Sohn geboren. Dem hat er alles gegeben, was ihm gehört. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen, gesagt, du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern ziehe hin zum Haus meines Vaters und zu meinem Geschlecht. Dort nimm meinem Sohn eine Frau. Und ich sprach zu meinem Herrn, aber vielleicht will mir die Frau nicht folgen. Er erzählte die ganze Geschichte und da sprach er zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, ist das nicht schön? Der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und deinen Weg gelingen lassen, dass du meinem Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft und aus dem Haus meines Vaters nimmst. Das ist eine so kostbare Aussage. Es wäre schön, um dieses Kapitel nochmals zu lesen und einfach mal zu unterstreichen oder hervorzuheben, was hier alles über Gott gesagt wird und wo man so Vertrauensaussagen sieht. Der Herr, vor dem ich wandle, das ist doch eine große Aussage. Das ist so etwas wie der Herr, den ich kenne, mit dem ich vertraut umgehe. Ich wandle ja mit ihm. Das kann nicht jeder sagen, oder? Das hat er gesagt, Abraham, und er wird seinen Engel mit dir senden. Du gehst nicht allein, das alles wird gelingen, das wieder das Gottesvertrauen. Und dann sagt der Knecht, dass er von dem Eid entbunden sein wird, wenn er eben eine Frau finden wird. Wenn nicht, dann darf er auch gehen. Aber, sagt er, ich kam heute zum Wasserbrunnen. Und dort sprach ich, o Herr, du Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meiner Reise, auf der ich bin. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen. Er erzählt das, was wir gerade gelesen haben, wenn eine Jungfrau zum Schöpfen herauskommt und ich spreche, gib mir bitte aus deinem Krug ein wenig Wasser zu trinken. Und sie zu mir sagen, wir trinke, ich will deine Kamelen schöpfen, so möge doch diese die Frau sein, die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat. Er will unbedingt die Richtige finden, keine aus den Kanaanitern. Wenn das gläubige Eltern heute doch auch so wichtig wäre. Und ich kenne einige, viele eigentlich, die seit der Geburt ihrer Kinder beten, dass Gott ihnen den richtigen Ehemann oder die richtige Ehefrau gibt. Da wird von Anfang an gebetet. Und ich denke, das segnet Gott auch. Das ist keine Garantie dafür, dass das gut laufen wird, aber es ist wichtig und es bedeutet schon etwas. Ein Kind hat natürlich selbst das Sagen. Und macht auch mal Fehlentscheidungen, das tut dann sehr weh. Aber wie gut, wenn wir für unsere Kinder beten von Anfang an, vor allem in dieser so ganz wichtige Sache. Paulus sagt ja in seinem Brief an die Korinther, dass man kein ungleiches Joch mit Ungläubigen angehen soll. Und er hat recht. Es gibt unter uns sicherlich Frauen, die einen ungläubigen Mann haben und die wissen, wie schwierig das ist, oder? Die wissen, wie schwierig das sein kann. Es muss nicht immer schwierig sein, aber es ist ein Problem, wenn man das Tiefste, das, was für dich das Wichtigste in deinem Leben ist oder geworden ist, wenn du das nicht mit deinem Mann teilen kannst, weil er nicht interessiert ist oder das ablehnt. Und hier gehen sie so ganz sorgfältig vor. Ehe ich diese Worte ausgeredet hatte, sagt der Knecht in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka mit einem Krug auf ihre Schulter, geht zum Brunnen hinab und schöpft. Und da sprach ich zu ihr, gib mir bitte zu trinken. Und sie nahm den Krug sogleich von ihrer Schulter und sprach, trinke, und ich will deine Kamele auch trinken. Und so trank ich, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie, wessen Tochter bist du? Und sie sagte, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes Naos, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Ring an ihre Nase und Armbänder an ihre Hände. Hier muss ich immer ein bisschen schlucken. Und ich hoffe, dass sie schon ein Loch hatte. Denn sonst tut das sehr weh. Also eine Nase, Nasenring und dann noch Armbänder. Und ich neigte mich. Erst ganz offen darüber, wie das gelaufen ist. Ich neigte mich. Und ich betete an vor dem Herrn und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich seinem Sohn, die Tochter des Bruders meines Herrn, nehme. Wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Und da antworteten Laban, das war der Bruder von Rebekka, und Betuel und sprachen, von dem Herrn aus ist diese Sache geschehen, die Bestätigung. Sie sehen das auch so. Sie müssen erkennen, dass so wie das gelaufen ist, dass das von Gott gewesen sein muss, dass Gott das so gelenkt hat. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Und es geschah, als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte, da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Wieder, er verneigt sich vor Gott, wo alle dabei sind, in einem ganz normalen Gespräch. Gott bekommt die Ehre, wie vorher auch jetzt. Und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka, auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er Kostbarkeiten. Hier hat es wahrscheinlich mit Laban angefangen. Mei, die sind reich. Mei, die sind reich, wenn ich da was davon haben kann. Und aßen und tranken sie, er samt den Männern, die mit ihm waren. Und sie blieben dort über Nacht, aber am Morgen standen sie auf und er sprach, lass mich zu meinem Herrn ziehen, lass mich zurückkehren. Und ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch die Tochter einige Tage lang bei uns bleiben. Wenigstens 10, danach magst du ziehen. Das finde ich ganz freundlich. Das war ja alles ein bisschen überrumpelnd oder neu, auch für dieses Mädchen, dass sie auf einmal mitgenommen wird. Und das war damals nicht so, du kannst am Wochenende zurückkommen und wenn du Heimweh hast, kannst du es anrufen oder du schickst eine E-Mail. Das war ziemlich radikal. Das war sehr radikal. Das war vielleicht auf immer, dass man sich nie wiedersehen würde. Und also sagen ihr Bruder und ihre Mutter, wir wollen sie noch ein bisschen bei uns behalten. Und der Knecht sagt, haltet mich nicht auf, denn der Herr, Gott, hat meinen Weg gelingen lassen, lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Und da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Das finde ich so nett. Es war eine Männerzeit. Also die Männer hatten das Sagen, die Frauen hatten nicht das Sagen, aber sie sagen ja, das Mädchen darf selbst mal sagen, wie sie das meint und wie sie das Ganze sieht. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Und sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. Da muss der Herr auch mit ihrem Herzen, zu ihrem Herzen gesprochen haben. Denn das war eine riesig große Entscheidung. Sie hatte ihren zukünftigen Mann nicht einmal gesehen. Sie hat seinen Knecht gesehen, den Knecht seines Vaters, des Vaters ihres zukünftigen Bräutigams. Sie wusste nichts von ihm. Aber sie muss so überzeugt gewesen sein, dass Gott hier die Regie hatte, dass sie einfach Ja sagen konnte. Und so ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Ammel. Das war die Rebekka, die Deborah, die wir später in der Geschichte noch einmal treffen. Und zwar wird uns dann von ihrem Sterben berichtet. Und das tröstet mich, dass die Amme, die sie ja von ihrer Geburt an gekannt hat, mitreisen durfte. Und dann samt der Knecht Abrahams natürlich und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal Tausenden und dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz. Und so machten sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Sie segneten Rebekka, wie schön, wenn man sich nicht nur verabschiedet von seinen Kindern, sondern sie auch segnet. Und nicht nur, wenn eine große Reise bevorsteht, sondern auch überhaupt, wenn sie aus dem Haus gehe, der Herr segne dich, der Herr mit dir. Ist doch schön, oder? Ist auch wichtig. Das ist direkt eine Bitte an Gott, segne meine Tochter, sei du bei ihr oder segne meinen Sohn. Und Isaac kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev, er wohnt in der Wüste. Er ist in der Nähe von dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, hat er gelebt. Das war der Brunnen, wo Hagar, die Sklavin von Sarah, wo sie Gott begegnet ist, beziehungsweise dem Engel des Herrn begegnet ist. Und dann lesen wir im Vers 63, dass Isaac zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Wieder ein Mann Gottes, der abends nicht fernsieht, konnte er auch nicht, hatte wahrscheinlich andere Dinge, die er hätte tun können abends, vor allem wenn das Geschäft so groß ist, dann gibt es immer noch Arbeit. Aber er ist abends auf das Feld gegangen, um zu beten. Und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher, da kommt eine Karawane. Und er hat keine Ahnung davon, dass da seine Braut dabei ist, dass es soweit ist. Er betete auf das Feld. Es steht in einer anderen Übersetzung, dass er trauerte. Seine Mutter war gestorben, Sarah. Er hat getrauert und er blickte auf und er sah, und Kamele kamen daher, und Rebekka blickte auf und sah Isaak, und da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht: Wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Und dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Und da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter, seiner verstorbenen Mutter Sarah, und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Er gewann sie lieb. Es war eine arrangierte Ehe. Und doch hat es eine tiefe Liebe gegeben, und die Liebe entwickelt sich dann auch weiter, obwohl diese Ehe wie alle andere Ehe auch ihre Schwierigkeiten dann hatte. Aber es ist so toll, um zu sehen, wie Gott hier geführt hat und wie alles dann ein gutes Ende hat. Das war eine romantische Gute-Nacht-Geschichte. Und dann kommt Kapitel 25, lesen wir nicht morgen. Wir erfahren dann, dass Abraham nach dem Tod seiner Frau Sarai wieder geheiratet hat, dass er weitere Söhne bekommt, übrigens nicht nur von seiner zweiten Frau Ketura, sondern auch von Nebenfrauen, so war das in dieser Zeit, dass er aber seinen Besitz Isaak gegeben hat und seine weiteren Söhne mit Geschenken fortgeschickt hat. Wir verstehen das nicht so, aber das hat alles damit zu tun, dass Isaak abgesondert werden muss, weil er der Auserwählte Gottes ist, wie Abraham es war, wie Jakob es sein wird. Es heißt ganz nachdrücklich in 1. Mose 25, 6, er schickte sie, seine weiteren Söhne, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg. Er wird abgesondert, Isaak. Abraham selbst wird 175 Jahre alt, er wird dann von seinen Söhnen Isaak und Ishmael begraben, im Acker in Hebron, im Land Kanaan, da hat er eine Grabstätte gekauft. Und wir lesen dann später, dass Ishmael auch stirbt, 1. Mose 25. Und Isaak lebt weiter beim Brunnen des Lebendigen. Und morgen geht es dann um die Ehe und um die Familie von Isaak und Rebekka. Und die Geschichte fängt an, er gewann sie lieb, das hört sich sehr gut an. Aber dann kommt die Unfruchtbarkeit. 20 Jahre kinderlos, während Gott ihnen ein Kind verheißen hatte. Also morgen fängt es eigentlich richtig an, denn es geht ja um Jakob, aber ich dachte, es ist gut, wenn wir ein bisschen Vorgeschichte kennen, die drei Neuanfänge in 1. Mose, dann die Berufung, die drei Erzväter, die ja alle dieselbe Verheißung bekommen, dass ein großes Volk oder viele Völker aus ihnen entstehen werden und dass sie ein Land bekommen werden. Und jetzt sind wir dann morgen beim dritten Erzväter Jakob und dann geht es so richtig los. Niemand hat geschlafen. Ich bin echt stolz auf euch. Manche fast, aber niemand wirklich. Das war auch eine sehr schöne Geschichte, oder? Das ging ja um unseren Gott, der uns heute hierhin geführt hat, der mit uns in die Nacht hineingeht, der uns bewahren wird, wir werden dafür beten und der uns dann einige Tage geschenken wird. Er hat sie uns geschenkt. Es ist möglich, dass wir hier verbleiben und uns mit seinem Wort beschäftigen. Dafür wollen wir ihm danken. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir heute Abend hier sind, dass wir in diesem Haus eine Unterkunft gefunden haben, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist, wie auch bei denen, die zu Hause geblieben sind. Und wir wollen ganz besonders beten, Herr, dass du diese Zeit segnest und uns die Augen öffnest für deine Botschaft. Nicht nur, dass wir die Geschichte der Erzväter oder deine Geschichte mit dieser Welt besser verstehen, sondern dass wir auch immer wieder hören, was du uns persönlich sagen willst. Denn dafür hast du uns auch in diesen Tagen abgesondert, weil du mit uns reden willst. Wir beten für uns und füreinander. Wir beten auch für die Gemeinschaft untereinander, dass wir uns ermutigen können, dass wir es gut miteinander haben. Und wir danken dir, Herr, dass du in unserer Mitte bist. So segne uns und setze uns zum Segen füreinander. In Jesu Namen. Amen.